The Pioneer Morning Briefing mit Carina Mössbauer.
Guten Morgen, ich bin Carina Mössbauer und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 12. Mai. Charles Darwin erklärte die Evolution mit diesem fundamentalen Satz. Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste. Es ist diejenige, die sich am ehesten dem Wandel anpassen kann. Kein Politiker in Deutschland hat diesen Grundsatz so sehr verinnerlicht wie Markus Söder, CSU-Chef und Ministerpräsident von Bayern. Er ist das Chamäleon der Politik. Dieses Reptil kann die Augen unabhängig voneinander bewegen. So ist ein Rundumblick möglich. Diesen 360-Grad-Winkel wendet auch Söder beim Beobachten seiner Umwelt an, um Schwingungsveränderungen zu erkennen und dann, wie das Chamäleon, die Farbe zu wechseln. Also sich immer wieder neu zu erfinden. Und das nicht nur an Fasching. Dort war er schon so einiges. Marilyn Monroe, Shrek, Braveheart, Gandhi. Immer originell, immer provokant und immer mit Spaß am Verkleiden.
Hier gibt's viel, zum Beispiel alle möglichen Superhelden. Vielleicht sogar der Hulk, wer weiß.
Auch als Politiker schlüpft Söder regelmäßig in neue Rollen. Aktuell scheinen wir wieder einer Söder-Metamorphose beiwohnen zu können. Der Foodbloggerei bei Instagram hat er abgeschworen. Dabei hatten der Hashtag Söder isst und seine Futtershow Kultstatus erreicht.
Ich habe Hunger, ich bin jetzt in Berlin und was probiere ich? Einfach einen Döner und zwar einen mega großen Döner, der ist echt was für den kleinen Hunger.
Hier mein Big Mac, man kann es auf zwei Weise essen, ich will heute erklären, wie es ich esse.
Wenn ich in einem veganen Restaurant bin, bestelle ich am liebsten
das Taxi, dass ich wieder wegkomme.
Aber dem Münchner Merkur sagte er jetzt, dass in Krisenzeiten auch sein Instagram ernsthafter wird. Heißt, weniger kulinarischer Eskapismus, mehr Seriosität in den Posts. Auch optisch hat er sich verwandelt. Der Bart ist ab. Aus Söders Umfeld heißt es, ein Rasierunfall. Falscher Aufsatz, unfreiwilliger Kahlschlag also. Aber weil es ihm und den Töchtern besser gefällt, bleibt es nun vorerst glatt. Soweit zu den scheinbaren Nebensächlichkeiten der großen Söder-Show. Aber auch im Reich der politisch harten Fakten ist ein Kursschwenk zu beobachten. So war Söder lange großer Gegner von Steuererhöhungen.
Völlig falsches Signal in der wirtschaftlichen Schwäche, bei neuen Zöllen aus den USA jetzt Steuern zu erhöhen. Das ist immer so eine alte Idee aus der sozialistischen Mottenkiste, die funktioniert nicht.
Und nun zeigt er auf einmal ein Entgegenkommen bei der Reichensteuer.
Ich bin offen bei der Reichensteuer, was zu verändern, weil das sind Menschen, die quasi über 300.000 dann haben. Ja, da bin ich dafür, da kann man was machen. Ja.
Auch in Sachen Gesundheitsreform kassierte Söder seine zuvor selbst gezogenen roten Linien bei der Abschaffung der kostenlosen Mitversicherung von Ehepartnern wieder ein. In der Union wird bereits kommentiert, dass man einen neuen, konstruktiveren Söder wahrnimmt. CSU-Rivalen versucht er neuerdings durch eine Umarmungsstrategie einzuhegen. Söder und seine CSU-Kollegin Ilse Aigner sind sich seit Jahren in offen zur Schau getragener Abneigung verbunden. Und nun das. Söder warb via Zeitungsinterview für Aigner als nächste Bundespräsidentin. Auch seinen anderen CSU-Lieblingserzfeind umwirbt Söder plötzlich mit Schmeicheleien. Manfred Weber, Chef der konservativen Fraktion im Europaparlament. Bei einem Besuch seines Kabinetts in Brüssel war Söder voll des Lobes.
Deswegen tut es uns gut und sehen es ins bayerischen Standortvorteil da, die entscheidende Persönlichkeit zu haben.
Nur, was steckt hinter der neuen Strategie? Es ist die klassische Vorwärtsverteidigung. Raus aus der Defensive mittels Schamoffensive. Bei der Kommunalwahl im März fuhr die CSU mit 32,5% ihr schlechtestes Ergebnis seit fast 75 Jahren ein. Bei den anschließenden Stichwahlen wurde die CSU von den Freien Wählern sogar noch überholt. Söder, das Zugpferd, es zieht nicht mehr. Seine Rolle als der Grünenfresser der Nation wirkt außerdem aus der Zeit gefallen. Denn der Wind dreht sich gerade. Grün-Schwarz in Baden-Württemberg will laut Koalitionsvertrag massiv Bürokratie entflacken. In einer Größenordnung, von der Bund bislang nur träumen kann. In der Unionsfraktion im Bundestag sehen viele die Grünen inzwischen als pragmatischeren und kompromissbereiteren Partner, mit dem tiefgreifende Strukturreformen einfacher gewesen wären als mit der SPD. Im Bundesrat am Freitag wurde der schleichende Machtverfall von Markus Söder deutlich. Als einziger Landeschef ist er Teil des Koalitionsausschusses und hatte die Entlastungsprämie zuvor mitbeschlossen. Doch sein Land Bayern stimmte in der Länderkammer trotzdem nicht dafür, weil der Koalitionspartner die Freien Wähler nicht mitmachte. Und weil auch die anderen Ministerpräsidenten sich dem Vorhaben verweigerten, wurde der 1.000-Euro-Bonus kurzerhand beerdigt. Söders Schadenbegrenzung. Im Bericht aus Berlin hörte sich das Sonntagabend so an.
Ich glaube, die ist vom Tisch. Es war eine gut gemeinte Idee. Es hat sich dann aber in den Tagen danach gezeigt, dass sie in der Wirtschaft auf großen Widerstand gestoßen ist. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es davor Absprachen gegeben hätte mit der Wirtschaft, ob das vielleicht gut sein könnte. War offenkundig nicht der Fall. Also es gab großen Widerstand. Und ehrlicherweise muss man sagen, dass die ursprünglich angedachte Summe, um die es gegangen ist, ich glaube 700-800 Millionen, sich dann vervierfacht hat in den letzten Tagen.
Auf Deutsch, die anderen haben es verbockt. Das politische Chamäleon Markus Söder bleibt sich also trotz aller Verwandlung auch ein Stück weit selbst treu. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche mit einer wichtigen Stimme der CDU, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Er erklärt mir unter anderem seine Kritik an der Koalition in Berlin.
Ich glaube, dass diese Barrikadenrhetorik, die wir jetzt erlebt haben, höhere Steuern gegen Unternehmer, gegen Reiche, dass uns das überhaupt keinen Meter voranbringt. Alle anderen sind schon längst weiter.
Mit dem ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Michael Roth geht es um mangelnden Chorgeist in der Regierung.
Es bringt jetzt nichts, wenn man den Hauptgegner in der eigenen Koalition sucht.
Außerdem erklärt Börsenreporterin Anne Schwedt die Probleme des Spielegiganten Nintendo. Und wir lernen über ein Forschungsprojekt, das den Vogel nicht abschießt, aber verjagt. Wie umgehen mit der AfD? Das ist eine Frage, die sich nicht nur, aber vor allem die Union stellt im Moment. Auch angesichts ihrer Brandmauerpolitik. Ob die sinnvoll ist oder nicht, darüber wird gestritten. Kleiner hat sie die AfD bislang nicht gemacht. Die Rechtsaußenpartei liegt in den aktuellen Umfragen im Bund vor der Union. Noch stärker ist sie in den ostdeutschen Bundesländern, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, wo im Herbst gewählt wird. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer weiß, was schwierige Mehrheitsverhältnisse bedeuten. Die Landtagswahl vor 2 Jahren konnte die CDU nur knapp für sich entscheiden. Sie wurde mit 32% immerhin stärkste Kraft, aber die AfD kam auf 30,6%. Seitdem regiert Kretschmer in einer Minderheitsregierung. In der FAZ hat Kretschmer neulich kritisiert, die Brandmauer-Diskussion nutze der AfD. Sie müsse sich so niemals beweisen. In Sachsen habe er das anders gemacht, im Parlament. Alle Abgeordneten hätten die gleichen Rechte, so sagt er, aber auch die gleichen Pflichten. Seine Sicht auf die politische Lage hören wir jetzt. Guten Morgen, Herr Ministerpräsident.
Guten Morgen.
Herr Kretschmer, Sie hatten ja vor 2 Wochen in der FAZ die Regierung im Bund deutlich kritisiert. Es gibt ja verschiedene interne Gremien, also Präsidium, Vorstand. Haben Sie da auch mehrfach eben genau das angemahnt und hatten das Gefühl, dass Sie nicht gehört werden mit Ihrer Kritik?
Also es geht nicht darum, ne, dass jetzt jeder sich besonders stark profiliert, weil wir dann am Ende ja überhaupt keine Möglichkeit haben zu einem vernünftigen Konsens, sondern dass man die Türen schließt, sich auch Verbündete holt. Ich denke, das sind die Arbeitgeberverbände, das sind auch die Industriegewerkschaften, die Menschen, die erleben, dass jeden Monat 10.000 Industriearbeitsplätze in unserem Land abgebaut werden. Und mit denen muss man gemeinsam einen Schlachtplan entwickeln, wie unser Land wieder wettbewerbsfähig werden kann. Und da müssen wir jetzt dran arbeiten, von der Energie und dem CO2-Preis über die Steuern und Abgaben bis hin zu den Themen, die Regulierung sind und die uns Kraft und Energie kosten, ohne dass sie etwas zur Wertschöpfung beitragen.
Und was macht Sie optimistisch, dass das ausgerechnet jetzt nach einem Jahr, wo es bislang eben nicht gelungen ist, konkrete Verbesserungen zu erreichen, die dann eben auch im Leben der Bürger ankommen? Was macht Sie optimistisch? Was lässt Sie hoffen, dass es ausgerechnet in diesem Superwahljahr jetzt gelingen wird?
Ja, wer sagt denn, dass ich optimistisch bin? Ich nutze die Möglichkeiten, die wir alle miteinander haben, auch im öffentlichen Diskurs, auch in Gesprächen mit Kollegen aus der SPD, auch aus den Gewerkschaften von anderen Parteien, immer wieder diesen Druckpunkt deutlich zu machen und für einen Erkenntniszuwachs zu werben. Ich glaube, dass diese Barrikadenrhetorik, die wir jetzt erlebt haben, höhere Steuern gegen Unternehmer, gegen Reiche, dass uns das überhaupt keinen Meter voranbringt. Alle anderen sind schon längst weiter. Und ich finde das ehrlich gesagt erschreckend, dass das die Diskussion in unserem Land ist. Nein, wir werden nicht mit mehr Steuern und Abgaben und höheren Schulden aus dieser Krise kommen, sondern nur mit mehr Freiheit, mehr sozialer Marktwirtschaft. Und diese Weichen müssen jetzt gestellt werden.
Das heißt, Sie sind nicht besonders optimistisch, dass es gelingt.
Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich denke, es gibt auch diesen Kern noch in der Sozialdemokratie, die Partei, die für Arbeiter, für Menschen zuständig waren, die mitgemacht haben, die angefasst haben. Und deswegen sollten wir auch versuchen, diese vernünftigen Menschen zu erreichen. Wir sehen ja, wie sehr der Glaube an die Demokratie, an die Reformfähigkeit verloren geht. Über 80% der Menschen in Deutschland sind der Meinung, dass Demokratie ein richtiges Konzept sind. Und nur 20% oder 25% sind zufrieden, wie es gerade in Deutschland läuft. Dazwischen ist ja ein gewaltiges Gap. Wie lange soll das denn noch gehen? Ja, wir treiben immer mehr Menschen in die Protestwählerschaft. An vielen, vielen Stellen in Europa, aber auch in Deutschland, legen wir unserem Land und den Menschen Fesseln an, die es gilt wegzuschaffen. Vom Heizungsgesetz über die Taxonomie, die Entwaldungsrichtlinie, das Lieferkettengesetz. So viele Dinge, die die Menschen alleine entscheiden wollen und sollten. Und nur wenn wir diesen Weg gehen, wenn wir wirklich ein Konzept arbeiten, was uns wettbewerbsfähig macht mit anderen Ländern, kommen wir auch aus dieser schwierigen Situation wieder heraus.
Noch so ein Schlagwort, was die Debatte dominiert aufgrund der schwierigen Mehrheitsverhältnisse und der starken Umfragewerte der AfD, ist die Brandmauer. Würden Sie sagen, übersetzt auf den Bund, war es ein Fehler, die AfD-Abgeordneten eben teilweise auszuschließen? Stichwort Vorsitze von Ausschüssen oder auch Bundestagsvizepräsident?
Was ich finde, ist, dass unser Land und die politischen Akteure sich es zu leicht gemacht haben. Wir haben den Begriff der Brandmauer erfunden. Ich glaube, der überwiegende Teil der Menschen hat selten mit tatsächlichen Brandmauern zu tun gehabt. Ansonsten wäre ihnen dieser Fehler nicht passiert, weil die, die aus vom Bau her kommen oder die als Bürgermeister einen Kindergarten oder eine Schule gebaut haben, wissen, dass eine Brandmauer eine definierte Haltbarkeit hat über eine gewisse Zeit. Dann ist sie verbrannt, dann bricht sie zusammen. Sie bietet für eine gewisse Zeit Schutz. Und in dieser Zeit soll man sich in Sicherheit bringen und noch besser, man soll den Grund für diesen Brand beheben, man soll löschen kommen. Und wir tun das nicht. Wir sind nicht in dem Aushandlungsprozess, dass wir unterschiedliche Positionen in der Bevölkerung, unterschiedliche Haltungen tatsächlich miteinander diskutieren, ausgleichen und zu einem Konsens kommen. Wir gehen nicht auf die Menschen im ländlichen Raum zu. Wir haben kein vernünftiges Verhältnis zu denen, die unmittelbar vom Ausbau der Windenergie betroffen sind und sagen so nicht. Wir haben es nicht geschafft, mit den Landwirten, die demonstriert haben, unter der Ampelregierung einen anständigen, vernünftigen Umgang zu finden. Oder Handwerkern, die uns immer wieder sagen, die größte Sorge, die größte Belastung ist die Überregulierung in unserem Land. All das wurde über lange, lange, lange Zeit beiseite geschoben und diejenigen, die das als Thema gebracht haben, wurden deswegen nicht gehört, weil sie es von den falschen Parteien angesprochen worden sind. In diesem Stil kann man nicht weiterarbeiten. Wenn wir das tun, dann wird die Brandmauer nicht von irgendeiner Partei eingeworfen, sondern von der Wählerschaft. Und auch deswegen ist der erste Teil unseres Interviews so entscheidend, weil das ist das, was die Menschen in Deutschland vor allen Dingen wollen, dass wir wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen. Das ist das, was Sie in das Pflichtenheft der politischen Akteure geschrieben haben.
Genau diesen Trend, den Sie jetzt aber beschrieben haben, dass die Wähler dann vielleicht eben die Brandmauer auch einreißen, den sehen wir ja im Osten, also mit Blick auf Sachsen-Anhalt und die Umfragen. Ist die CDU denn eigentlich vorbereitet auf ein Szenario, wo die AfD weit vorne liegt und es vielleicht auch einfach unregierbare Verhältnisse, also zum Beispiel ein Drei-Parteien-Parlament am Ende geben könnte, nur mit CDU, AfD und Linken?
Ja, ist denn das so notwendig, dass das so kommt?
Aber man ist ja gut beraten, auch vorbereitet zu sein auf die Fälle, die man sich vielleicht nicht wünscht.
Ja, das ist das, was ich in den westdeutschen Bundesländern die letzten Tage auch immer wieder erlebt habe. Und ich staune darüber. Ich war in Hambach, in Rheinland-Pfalz. Ich habe mir das in Baden-Württemberg angeschaut. 20% AfD bei dieser Landtagswahl. Man hat nicht den Eindruck, es würde das zu einem Nachdenken führen. Es führt auch nicht zu einem Nachdenken, was könnten wir eigentlich aus den ostdeutschen Bundesländern lernen, sondern es führt zu Fragen, wie Sie sie gerade formuliert haben. Wie können wir uns darauf vorbereiten? Also das ist doch eine völlig absurde Diskussion. Wir müssen doch dafür sorgen, dass dieser Zustand so nicht eintritt. Und da wir ja sogar wissen, was die Gründe sind, warum Menschen diese rechtspopulistische Partei wählen, ist es doch auch möglich, das zu ändern.
Und Sie finden, das ist eine vollkommen absurde Frage?
Nein, das würde ich nicht sagen.
Damit sage ich vielen Dank, Herr Ministerpräsident.
Sehr gerne.
Nicht nur die Union hat zu kämpfen. Auch die SPD, die zwar mitregiert, aber sich bisweilen wie eine Oppositionspartei geriert. Michael Roth saß lange für die SPD im Bundestag. Er war SPD-Staatsminister für Europa unter Angela Merkel. Und zuletzt Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, bevor er sich nach dem Ampelaus aus dem Bundestag zurückzog. Trotzdem kommentiert er gerne weiter das politische Zeitgeschehen. Warum es der aktuellen Regierung so schwer fällt, Einigkeit zu zeigen und welche Fehler er bei seiner eigenen Partei sieht, das erklärt uns Michael Roth jetzt. Guten Morgen, Michael Roth.
Hallo, Frau Müßbauer.
Herr Roth, Sie haben ja vergangene Woche einmal Ihren Frust Ausdruck verliehen auf Twitter und getwittert, beziehungsweise jetzt sagt man ja auf X, gepostet. Könnt ihr in der Koalition noch nicht mal die Diätenfrage geräuschlos und vernünftig klären? Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Man merkt, Sie sind genervt. Wie genervt sind Sie denn von dieser Regierung?
Ob ich genervt bin, spielt dabei überhaupt gar keine Rolle. Aber ich habe den Eindruck, die Menschen da draußen, die sind ziemlich genervt, die sind gefährlich genervt. Und wenn wir schon so eine kleine, zugegebenermaßen emotionale Frage wie die Erhöhung der Gehälter von Abgeordneten nicht klären können, wie soll es dann eigentlich mit den wirklich großen Fragen weitergehen? Und was mich am meisten empört als überzeugten Sozialdemokraten, als Linken, ist, dass die AfD, aber auch die Radikalinskis in der Linkspartei gar nichts mehr machen müssen. Die müssen eigentlich nur noch sich auf die Couch setzen, Popcorn essen, die Cola rausholen und sich vergnügt auf die Schenkel klopfen, weil wir alles kaputt machen, weil wir einfach nicht vorankommen.
Also diese Regierung als bester Kampagnenmanager für die Extreme von links und rechts.
Das ist bitter, das ist so. Es geht mir gar nicht um den Streit, aber wenn am Ende eines Streits ein Kompromiss steht und wir dann gleich wieder anfangen, den Kompromiss kleinzureden oder wenn man nur noch ganz, ganz klein parteitaktisch denkt, also wir müssen jetzt irgendwie unsere eigene Partei purer, was auch immer das heißen mag, dastehen lassen. Das ist ja so eine Kackdiskussion, wie wir sie bei der Union, aber vor allem auch bei der SPD haben. So als würden die Menschen am Ende nicht verstehen, dass zwei geschrumpfte Parteien, die derzeit eine knappe Mehrheit bilden, nicht auch Kompromisse machen müssen.
Also ist das die Hauptursache des Problems? Zu wenig Chorgeist, zu wenig Gemeinschaftssinn, zu viel eigene billige Geländegewinne?
Das ist sicherlich ein Teil der Wahrheit. Aber ja, Disziplin spielt, wenn man Regierungsverantwortung hat, eine ganz, ganz große Rolle. Man lässt sich aber auch kirre machen. Wir leben in schnelllebigen Zeiten und nicht nur so ein Typ wie ich, sondern ganz, ganz viele werden jeden Tag dutzendmal eingeladen, ihren Senf zu irgendetwas abzugeben. Da kann auch mal was schiefgehen, zumal wenn man nicht so phrasendrescherisch drauf ist wie andere. So, wenn man aber permanent dem jeweils anderen in der Regierung vorwirft, er hat
Unsinn erzählt und man skandalisiert das. Also nehmen wir mal Herrn Merz, wenn der wieder irgendetwas erzählt. Ich könnte jetzt aber auch Frau Baas benennen. Nur wie soll sich denn Frau Baas beschweren, wenn die SPD genauso vorher über Herrn Merz hergefallen ist, weil er Dinge gesagt hat, ja, die waren nicht perfekt und die kann man sicherlich auch missverstehen. Aber es bringt jetzt nichts, wenn man den Hauptgegner in der eigenen Koalition sucht. Der Hauptgegner, der steht da draußen und der tut derzeit gar nichts.
Letzte Frage. Wenn es um die sehr hohen Zustimmungswerte der AfD geht, richtet sich der Blick ja sehr häufig Richtung Union. Aber welche Verantwortung trägt eigentlich auch die SPD dabei, die AfD wieder klein zu regieren?
Wenn es eine Partei gibt, die eine Glaubwürdigkeit hat, eine hohe Glaubwürdigkeit hat im Kampf gegen den Rechtsnationalismus, Demagogie, Demokratieverachtung, ist es die SPD. Aber es reicht nicht, irgendwas von antifaschistischen Kampf zu erzählen und irgendwelche Parolen zu rauszublasen. Denn am Ende ist die Brandmauer und ich unterstütze das Modell der Brandmauer. Nicht ein Problem alleine der Union. Wir haben den Eindruck erweckt mit der Brandmauer-Debatte, ja, das ist eine Debatte, die haben nur die anderen zu führen. Wenn wir uns mal anschauen, wer die AfD wählt, sind es auch und vor allem unsere Wählerinnen und Wähler. Und wenn wir die zurückgewinnen wollen, schaffen wir das nicht, indem wir die CDU und CSU permanent nur an die Brandmauer erinnern und ansonsten bei einer Demo no passaran schreien.
Damit sage ich vielen Dank, Michael Roth.
Ich danke Ihnen.
Uns können Sie übrigens nicht nur hier hören und natürlich auch lesen auf thepioneer.de. Sie können das Team auch live sehen. Die Pioneer Live Tour 2026 startet. Gabor Steingart, Aleph Doan, Chelsea Speaker, Jörg Thaddäus, Diana Kinnert, die Pioneer Band. Sie alle bringen unseren Journalismus auf die Bühne beim Late Night Briefing. Mit Live-Gesprächen, interessanten Gästen, Debatten mit Ihnen und natürlich auch mit Musik und Unterhaltung. Wir kommen nach Hamburg, Heidelberg, Berlin, Köln, Erfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Essen und München. Wann und wo genau und alle weiteren Infos finden Sie in den Shownotes. Viel Spaß!
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist die Aktie des Gaming-Riesen Nintendo ein Thema. Warum? Das weiß Anne Schwedt an der Wall Street. Guten Morgen nach New York, liebe Anne.
Guten Morgen, Carina. Ja, Nintendo ist ziemlich abgestürzt, vor allem wegen teurerer Hardware und einer schwächeren Prognose. Nintendo warnt, dass sich die Verkäufe der noch jungen Switch 2-Konsole im laufenden Geschäftsjahr auf 16,5 Millionen Geräte abschwächen sollen, nach knapp 19,9 Millionen seit dem Launch im Juni 2025. Gleichzeitig dreht der Konzern weltweit an der Preisschraube. In den USA steigt der Preis der Switch 2 um $50 auf knapp $500. In Japan gibt es ebenfalls eine Preissteigerung um 16%, begründet mit massiv gestiegenen Speicherchipkosten durch den KI-Infrastrukturboom. Anleger schrecken deshalb zurück, weil Preiserhöhungen mitten in der frühen Konsolenphase normalerweise die Nachfrage bremsend passen. Dazu fiel auch die Aktie in Tokio um rund 8% und liegt jetzt etwa 34% unterm Jahresanfang. Einige Analysten halten Nintendos Ausblick allerdings für bewusst vorsichtig und verweisen darauf, dass sich Nutzer oft an höhere Preise gewöhnen und im zweiten Jahr eines Konsolenzyklus die Spielekäufe wieder anziehen. Also es wird spannend bleiben und wir werden sehen, wie es da weitergeht.
Und dann gibt es neue Zahlen vom amerikanischen Immobilienmarkt. Warum, Anne, ist das wichtig für die Anleger?
Ja, für Anleger sind die neuen Immobiliendaten wichtig, weil sie viel über Kaufkraft, Zinsen und Konjunktur verraten und damit über künftige Unternehmensgewinne und Zinspolitik. Die Verkäufe bestehender Häuser sind im April praktisch stehen geblieben. Nur 0,2%, deutlich weniger als die erwarteten, mehr als 3% Zuwachs. Das signalisiert, trotz etwas besserer Schwinglichkeit bleibt der Markt zäh, weil Hypothekenzinsen mit gut 6,4% noch immer sehr hoch sind. Für die Börse heißt es, ein schwächerer Immobilienmarkt bremst Konsum- und Bauwirtschaft, schlecht für Banken, Baumaterial, Möbel und Einzelhandelswerte. Gleichzeitig nimmt der Druck auf noch höhere Zinsen etwas ab, was zinssensible Tech- und Wachstumsaktien stützen kann. Die Preise für Immobilien selbst steigen aber trotzdem weiter. Der Medianpreis klettert auf knapp $418.000, ein April-Rekord bei nach wie vor knappen 4,4 Monaten Angebot. Das zeigt einfach, dass Immobilien als Vermögenswert hoch bewertet bleiben. Wichtig für Vermögenseffekt und Konsum, aber auch ein Risiko, falls Zinsen noch länger hoch bleiben.
Okay, Carina, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Womit sich manche Forscher so beschäftigen. Wissenschaftler der Agraruniversität in Prag haben sich die Frage gestellt, wie schnell ein Vogel die Flucht ergreift, wenn sich ein Mensch nähert. Gemessen wurde die genaue Distanz, ab der sich die Tiere bedroht fühlen und davonflattern. Um auszuschließen, dass regionale Unterschiede zum Tragen kommen, denn vielleicht tickt ein Rohrspatz in Freising ja anders als sein Artgenosse im schönen Madrid, haben die Forscher Versuche in gleich 5 verschiedenen Ländern unternommen. Polen, Deutschland, Tschechien, Spanien und Frankreich. Außerdem wurden fast 40 Vogelarten mit einbezogen. Teichhuhn, Distelfink, Grünspecht und. Der Versuchsaufbau? Männer und Frauen sollten zügigen Schritts auf die Tiere in freier Wildbahn zugehen. Es wurde dabei auch auf Details geachtet. Körpergröße und Bekleidung sollten sich ähneln. Das erstaunliche Ergebnis? Vögel fliegen beim Anmarsch von Frauen generell früher weg als bei Männern. Im Schnitt konnten sich Männer den Vögeln um 1 Meter mehr annähern als Frauen, bevor die Vögel die Flucht ergriffen. Männer wirken offenbar also vertrauenswürdiger, zumindest aus der Perspektive von Stockenten. Nur warum? Die Forscher sind ratlos und zugleich ein wenig erfreut, denn sie haben damit Untersuchungsstoff für weitere Experimente. Alles im Namen der Wissenschaft und der flüchtenden Vögel. Ich wünsche Ihnen jetzt einen federleichten Start voller Zuversicht in diesen neuen Tag. Ihre Carina Mössbauer.